Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Vorstand, Herr Strasser, Herr Übe vom Penn-Zentrum, Kirstenmeier, genau, Entschuldigung. Herr Lisowski, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Fiedlerweg 20, wo das deutsche Penn-Zentrum jetzt ein neues Penn-Zentrum bekommt. Das ist wirklich eine, denke ich, eine starke Leistung der Wissenschafts- und Kulturstadt Darmstadt, weil das Penn-Zentrum ja bisher schon seinen Sitz in Darmstadt hatte, dort die Räumlichkeiten aber einfach nicht mehr ausgereicht haben. Ja, in unserem Literaturhaus waren die Räumlichkeiten beengt und in dem Zusammenhang auch wichtig, durch diesen Umzug schaffen wir auch Möglichkeiten für den Kunstverein, die dringend benötigten zusätzlichen Flächen zu bekommen. Also Sie sehen, das ist sozusagen ein Gewinn für alle, die hier ran beteiligt sind. Und wir haben, ich habe das gesagt, ein Signal für die Wissenschafts- und Kulturstadt in einer Zeit, in der wir viele, viele andere schwere Aufgaben und Herausforderungen vor uns haben, das geschafft, jetzt hier bis April 21, Herr Lisowski, dieses Haus zu sanieren, ja, wirklich in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, in Zusammenarbeit mit unserem Kulturreferenten. Also, wir sind hier im Fiedlerweg. Und ich sag mal zur Historie kurz, wie wir vorgegangen sind. Im August 2019 gab es einen entsprechenden Magistratsbeschluss. Die Betriebskommission hatte vorher schon einen Beschluss dazu gefasst. Dieses Wohngebäude ist 1953 erbaut worden für eine Brauereifamilie mit Garagenanbau von 1972. Dann erfolgte eine Nutzungsänderung. Und wir haben jetzt eine komplette Kernsanierung der Bausubstanz sowie die völlige Neuinstallation der Haustechnik und Infrastruktur durchgeführt. Außerdem wurden in den Außenanlagen erhebliche Maßnahmen für eine verbesserte Erschließung durchgeführt. Es entstanden insgesamt auf 2 Etagen 7 Büros, eine Küche mit Aufenthaltsraum, WCs mit Dusche sowie ein großzügiger Besprechungsraum. Wir haben barrierefreie Zugänge und Sanitäranlagen, da das Gebäude als öffentliches Bürogebäude eingestuft ist, ist das in dem Umfang nicht notwendig. Tiefgreifende Eingriffe fanden hauptsächlich im Außenbereich statt. Wir haben die Garage zugunsten von Stellplätzen abgerissen. Die Zugangssituation und die Treppenanlage sind verändert worden. Wir haben jetzt eine sehr großzügige Eingangssituation mit automatischer Toranlage. Wie Sie sehen, gehört hier auch ein großzügiges Gartengrundstück dazu. Auf dem rückseitigen Bereich, also wo wir jetzt stehen, entstand eine Terrassenanlage, die direkt an den großen Besprechungsraum angrenzt. Am hinteren Rand des Grundstücks befindet sich der Zugang zu ehemaligen Brauereikellern mit einem Eisdom, der in der Denkmalliste als Kulturdenkmal eingetragen ist. Dieser Bereich wurde im Dezember 2020 vom Hauptgrundstück abgetrennt, sodass das Grundstück Fiedlerweg 20 nicht mehr für den Zugang benötigt wird. Das Haus selbst steht nicht unter Denkmalschutz. Dennoch sind wir hier sehr, sehr umsichtig vorgegangen und sind mit dem historischen Bestand des Hauses sehr umsichtig umgegangen und einfühlsam umgegangen. Das äußere Erscheinungsbild der Villa ist immer noch geprägt durch die alte Fassadenstruktur mit Sprossenfenstern und Klappläden. Das geänderte Farbkonzept gibt dem ganzen Gebäude allerdings ein freundlicheres, wie ich finde, und einladenderes Aussehen. Und ja klar, dazu trägt natürlich der offene Eingangsplatz mit der neuen Treppenanlage bei. Im Innern des Gebäudes, wenn wir uns hier anschauen, ist optisch der Charme der Villa aus den 50er Jahren völlig erhalten, obwohl die komplette, ich hatte es erwähnt, haustechnische Infrastruktur erneuert wurde. Wesentliche Maßnahmen an der Bausubstanz, neue Dacheindeckung mit Regenrinnen und Fallrohren, Fenster nach Vorgaben des Schallschutznachweises, Dämmungen im Dach und im Keller, Kellerabdichtung, Ertüchtigung der Decke im Erdgeschoss durch Stahlträger, abgehängte Decke für die Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinien und so weiter. Zur Bauzeit. Die Baugenehmigung erfolgte im September 2019. Die Abbruchmaßnahmen begannen dann sofort. Die endgültige Fertigstellung der Außenanlagen ist für den Mai jetzt geplant. Und der Umzug fand schon am 15. April diesen Jahres statt. Zu den Kosten. Wir haben insgesamt ein genehmigtes Budget von 1,5 Millionen Euro. Stand heute haben wir Baukosten von 1,35 Millionen Euro. Das heißt, wir sind auch etwas runtergeblieben. Auch das ist ein gutes Zeichen. So, nochmal zum Grundsätzlichen. Darmstadt lebt von der Kultur. Ich sage das immer wieder, die Kunst und die Kultur ist die Seele unserer Stadt. Dazu tragen viele Kulturschaffende bei, aber auch bedeutsame nationale und internationale Kulturinstitutionen. Eine Institution und eine ganz besondere ist natürlich der Deutsche Penn. Wir sind mit dem Deutschen Penn in vielfältiger Weise verbunden, mit dem Exile-Programm, mit der Verleihung der Hermann-Kästen-Medaille für verfolgte Schriftstellerinnen, Publizisten. Und für mich war es auch eine rationale Herausforderung, aber auch ein Herzensanliegen, hier ein neues Domizil für das Penn-Zentrum zu schaffen. Die Beschäftigung mit der Literatur und der Kampf für auch existenziell gute Bedingungen für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist ein immerwährender. Viele leben in prekären Verhältnissen. Der Penn kümmert sich nicht nur um die Freiheit des Wortes, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, dass Menschen sich frei äußern können und die Möglichkeiten haben zu publizieren, sondern auch darum, dass die materielle Existenzbedingungen für Schriftstellerinnen und Schriftsteller verbessert werden. Wir sind hier auf der Mathildenhöhe, hoffen, dass im Juli die Mathildenhöhe Welterbe wird. Somit wird auch das Penn-Zentrum in unmittelbarer Nähe der Mathildenhöhe nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben dann neben dem House of Design und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, unserem eigenen Institut Mathildenhöhe, der Hochschule für Gestaltung, einen Ort, wo viele, dann natürlich das Institut für Neue Musik- und Medienerziehung, das manchmal dann fast vergessen wird, das auch noch hier ist, haben wir einen Ort, an dem viele, viele kulturell bedeutsame Institutionen zusammenkommen. Und wir sind dabei, auch für die anderen Institutionen neue Möglichkeiten zu schaffen. Gerade im Moment ist das Haus Olbricht auch saniert und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung konnte dorthin schon umziehen, was uns jetzt die Möglichkeit gibt, in einem nächsten Zug das große Haus Glückert zu sanieren. Das ist auch eine strategische Entscheidung gewesen, weil es auch Angebote an die Deutsche Akademie gegeben hat, aus Frankfurt und aus Berlin, ihren Sitz doch dorthin zu verlegen. Und für die Deutsche Akademie, verzeihen Sie mir, dass ich auch darauf hinweise, aber es sind ja Kolleginnen und Kollegen, für die Deutsche Akademie war es schon auch ein Argument, dass sie zusätzliche Räume und Möglichkeiten und Chancen haben, hier auf der Mathildenhöhe zu sein. Also Sie sind jetzt in einer wunderbaren Nachbarschaft. Das waren Sie vorher im Literaturhaus auch. Und ich freue mich sehr, dass es uns gemeinsam gelungen ist, mit einer finanziellen, aber auch baulichen Kraftanstrengung hier das gemeinsam zu schaffen. Vielen Dank.
Für Olbricht machen wir einen extra Termin.
Ja, dann als Vertreter des Penn und Vizepräsident und Writers in Prison Beauftragter übernehme ich jetzt mal die Aufgabe der Stadt Darmstadt und natürlich vor allem dem Oberbürgermeister Partsch dafür zu danken für dieses neue, wunderbare Domizil, was wir bekommen haben. Also im Namen des gesamten PEN-Vorstandspräsidiums und natürlich unserer Präsidentin Regula Fenske danke ich Ihnen hierfür. Das ist also natürlich eine einmalige Möglichkeit, die wir natürlich haben. Ich kannte auch die alten Räumlichkeiten im Literaturhaus, da war das natürlich sehr begrenzt in der letzten Zeit. Das Deutsche Penn-Zentrum ist ja gewachsen, auch an Mitarbeitern. Wir haben mittlerweile 6 Mitarbeiter, die hier auch alle sich hier mit versammelt haben. Das waren dort mittlerweile sehr beengte Situationen, dass ich da in den Büros, da haben wir jetzt natürlich Möglichkeiten, die weit größer sind, mit viel größeren Räumlichkeiten, auch dahingehend, dass zum Beispiel ja unser Writers in Exile-Programm auch immer mehr wächst. Also das bedeutet, dass wir also mittlerweile über 10 Schriftsteller, demnächst vielleicht noch mal ein, zwei mehr betreuen werden, die in diesem Writers in Exile Programm sind. Und diese Betreuung ist natürlich ein ganz großer Aufwand im Logistischen und so weiter. Also auch wenn das Programm von dem Bundeskulturministerium finanziert wird, machen wir natürlich hier vor Ort die gesamten Betreuungsarbeiten, die Verwaltungsarbeiten, und dazu braucht man natürlich auch einen entsprechenden Platz, und das haben wir natürlich hier jetzt hier auf der Mathildenhöhe wunderbar bekommen. Auch innen in den Räumlichkeiten bieten natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, als das wir vorher jeweils hatten. Zum Beispiel mit dem großen Seminarraum können wir jetzt dann Veranstaltungen, Seminare, Präsidiumssitzungen, kleine Tagungen abhalten oder kleine Leseveranstaltungen auch. Also ich denke auch, dass das der Deutsche PEN-Zentrum, was ja lange jetzt hier in Darmstadt schon beheimatet ist und eng eben verbunden ist mit der Stadt Darmstadt oder auch dem Land Hessen. Stichwort eben, ist schon vorhin gefallen, auch Hermann-Kästen-Preis, der auch hier in Darmstadt im Theater alljährlich verliehen wird, dass uns dann diese Zusammenarbeit hier jetzt noch enger, kann man es fast sagen, werden wird und mit ganz anderen Möglichkeiten. Also dass man hier, dass es auch noch als Basis nehmen kann, um sozusagen, dass der PEN von Darmstadt aus nochmal weiter nach Deutschland hinein ausstrahlt. Nochmal herzlichen Dank.
Gut, haben Sie Fragen?
Herr Westmeier, können Sie vielleicht was sagen zu der Motivation des Gedichts von Eugen Gombringer?
Ja, das ging ja darum, bei dem Gedicht, dass dieses Gedicht ja damals abgetragen werden musste, beziehungsweise übermalt werden musste an seinem ersten Standort. Und wir fanden, dass es ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, den das Deutsche PEN-Zentrum eben nicht nachvollziehen konnte bei diesem Gewicht. Und wir wollten sozusagen dann dieses Gedicht hier wieder anbringen. Und Eugen Gombringer ist auch PEN-Mitglied, somit ergänzt sich das auch nochmal. Und ich denke, dass es auch hier im Eingangsbereich macht, das ist nochmal so ein schönes Zeichen. Kann man so was vom Eyecatcher sprechen, der dann nochmal auf die Fassade dann gerichtet wird.
Ich kenne die ganze Geschichte. Die Oettinger Villa war mal im Spiel. Dann gab es viele Fragen, wo denn das Deutsche Polen-Institut einen guten Platz bekommen könnte. Und dann ist es gelungen, sozusagen heißt der Herrenbau im Schloss, ja, für das Deutsche Polen-Institut mit der TU einen Vertrag zu machen. Sie wissen, die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist als Sitzstadt des Deutschen Polen-Instituts sozusagen für die Räumlichkeiten zuständig. Auch hierfür haben wir dann insgesamt eine Verdoppelung der dauernden Zuschüsse, weil wir ja die Miete für die TU bezahlen müssen, durchgeführt. Damit hat das Deutsche Polen-Institut einen wunderbaren Platz mitten in der Stadt bekommen. Und es gab uns dann die Möglichkeit, eben die Nutzung des Hauses Olbricht auch für die Deutsche Akademie zu organisieren. Die Deutsche Akademie bekommt auch mehr Raum, mehr Unterstützung durch die Kultur der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Und nicht zuletzt sind wir dann eben jetzt hier am Fiedlerweg.
Und das Haus
Deiters.
Aber auch das DPI.
Ja, war auch das DPI, klar. Also Sie sehen, in den letzten 4-5 Jahren hat es hier ein umfassendes Revermont gegeben. Das stattfindet gleichzeitig zu dem, dass wir ja die Mammutaufgabe der Welterbe gleichzeitig bewältigen. Und auch hier sind viele Menschen, Professor Hünnekens, die Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft, sehr engagiert, um diese verschiedenen Prozesse voranzubringen, die wir, will ich sehr deutlich sagen, als Stadt finanzieren, viel Geld in die Hand nehmen, um die kulturelle Infrastruktur in unserer Stadt nicht nur am Leben zu erhalten und zu sichern, sondern weiterzuentwickeln und neue Räume zu schaffen.
Vielleicht kann man noch einen Punkt sagen zum Stand Welterbebewerbung, weil das ja mehrfach angesprochen ist. Wie ist der Stand der Dinge da und wie geht es auch weiter mit der Renovierung?
Also, der Stand der Dinge bei der Welterbebewerbung ist der, dass im Juli die Entscheidung der UNESCO fallen wird. Ludger, wann genau? Irgendwie ja, zwischen 17?
Wenn ich darf. Ja. Also die zweite Juli-Hälfte ist jetzt verbindlich terminiert für die große Konferenz der UNESCO, die wiederum durch das World Heritage Committee vertreten wird. Und die tagen online, das ist erst einmal wichtig. Es ist keine Präsenzveranstaltung in China, so war sie noch bis zum Jahreswechsel vorgesehen. Aber Corona-bedingt hatte auch die UNESCO entschieden, nicht noch einmal diesen Termin zu verschieben, sondern er findet jetzt online statt. Für uns auf der Tagesordnung steht der genaue Tag und die Uhrzeit noch nicht fest, dass wir zwischen 20. und 27. Juli stattfinden. Dann sind wir definitiv dran und dann fällt die Entscheidung. Wir bekommen vor in einem angemessenen Vorlauf noch von ICOMOS, das International Council on Monuments and Sites, eine Einschätzung, wie das World Heritage Committee mit unseren Unterlagen umgehen wird. Das heißt, wir können uns zwischen dieser Nachricht und der finalen Sitzung nochmal zusammensetzen und uns vorbereiten, um die letzten Fragen, die noch offen sein sollten, zu beantworten. Wir werden also online in Berlin beim Auswärtigen Amt präsent sein, in einem Studio und zugleich aber auch in Echtzeit per Livestream hier in Darmstadt eine Inszenierung vorbereiten, um diesen Entscheidungstag auch angemessen zu würdigen.
Also wir werden zwei Teams bilden. Wenn wir dann das genaue Datum wissen, wird es ein Team Berlin geben. Das Team Berlin wird dann aus Herrn Hatzenetter vom Landesdenkmalamt und Herrn Professor Hünnekens, dann Herr Gutbrot, der Institutsleiter vom Institut Mathildenhöhe, und Frau Verhoeven. Ja. Die werden in Berlin sein. Und hier vor Ort ist dann die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Dorn, und ich, wenn dann sozusagen die Entscheidung fällt. Und dann werden wir dann hoffentlich etwas zu feiern haben, wovon wir ausgehen. Und zum Stand des Umbaus ist es so, dass also das Gebäude selbst, da könnten wir eigentlich demnächst mal wieder eine Führung machen.
Ja, sehr gerne. Wir sind da.
Dann machen wir demnächst mal eine Führung, glaube ich.
Das ist, glaub ich, wiederholte, das haben wir ja schon, wenn ich übernehme.
Gemacht, aber es ist wirklich beeindruckend, das auch jetzt weiter in der Entwicklung zu sehen. Ziel ist, dass wir im Frühjahr 2022 eröffnen.
Ja, erstmal einrichten. Für die, gut, also für die erste Aufstellung.
Aber,
denn wir brauchen einen kleinen Probelauf, um diese sehr avancierte technische Infrastruktur auch zu justieren. Das ist ein bisschen kompliziert. Sie sehen, dass wir da im Augenblick zwischen der russischen Kapelle und dem Platanenhain, vielleicht aufgefallen, sehr ungewöhnliche Apparaturen stehen haben. Die sind notwendig, um Erdbohrungen vorzunehmen. Und diese Erdbohrungen sind nicht la pour la, sondern das ist ein Bestandteil der energetischen Sanierung. Ja, wir werden also dort Wärme, Kälte, Umlauf miteinander in Verbindung bringen. Und das ist jetzt auch in den nächsten Wochen abgeschlossen. Also wir gehen peu à peu auf diese Fertigstellung zu. Und die dürfen wir, also sagen wir, die Baufertigstellung ist im Herbst terminiert. Wir sind also kurz vor Ziel. Dann brauchen wir den Probelauf, dann wird die erste Ausstellung eingerichtet. Das werden wir, Herr Oberbürgermeister, natürlich alles nochmal mit Ihnen vor Ort gründlich besprechen.
Aber wie gesagt, es wird ja eine Schau der... Also die Ausstellung wird eine Schau sozusagen der Gesamtwerke des Instituts Mathildenhöhe sein, um das auch angemessen zu würdigen und neu zu eröffnen. Und wie auch immer die Welterbebewerbung ausgeht, es ist ein wunderbarer und faszinierender Ort, die Mathildenhöhe. Und er wird wirklich ein noch schönerer Ort werden, wenn es überhaupt möglich ist.